Schon geht es los mit dem heutigen Magazin. Wir freuen uns darüber, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin der Hartmut und mit mir im Studio ist der Alex. Hallo Alex.
Ja, hallo, hier ist der Alex.
Genau, richtig erkannt. Ihr habt schon gehört, wir haben viel vor. Gleich sprechen wir mit dem katholischen Pfarrer Herbert Rochlitz über das Segnungsverbot für gleichgeschlechtliche Paare.
Später stellen wir euch zwei atmosphärische Hörspiele vor und sprechen mit dem Regisseur und Autoren Marc Gruppe.
Und zu Hause aus dem Homeoffice ist heute der Dieter zugeschaltet. Hallo Dieter!
Hallihallo ins Studio aus dem Homeoffice mit Hartmut, so viel Zeit muss sein. Und auch hallo Alex. Schön, dass ich heute noch einmal bei euch zugeschaltet sein darf. Ja, ich habe euch etwas mitgebracht, beziehungsweise schon vorbereitet. Ich habe ja eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar ein exklusives Interview mit Lukas Jakob und Foxy. Und von den beiden habt ihr sicherlich schon mal gehört. Der Lukas, der kommt ja hier aus der Freiburger Gegend und Foxy, das ist die Stimme einiger seiner Songs.
Ja, das klingt ja schon sehr, sehr gut. Danke, Dieter. Und natürlich gibt es noch aktuelle Nachrichten aus der schwulen Welt und Infos zu einer ganz besonderen Aktion am kommenden Montag. Lasst euch überraschen. Bevor es aber losgeht, erklärt euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr das denn essen wolltet.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Hey, hier ist Just Dimi und vor zwei Wochen bin ich Gast bei euch in der Sendung gewesen und habe meinen neuen Song Beat deines Lebens vorgestellt. Jetzt ist zu dem Song endlich auch das Video auf YouTube erschienen und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und um euch nochmal einzustimmen, hier meine aktuelle Single Beat deines Lebens.
Vor wenigen Wochen erregte eine Meldung aus Rom für sehr viel Aufregung. Die Kongregation für die Glaubenslehre gab eine sogenannte Responsum ad dubium auf Deutsch die Antwort auf einen Zweifel. Die Frage, die die 25-köpfige Zentralbehörde der römisch-katholischen Kirche zu behandeln hatte, lautete: Dürfen gleichgeschlechtliche Paare den kirchlichen Segen erhalten? Die Antwort lautete: Nein. Zwar wurde die christliche Gemeinschaft dazu aufgefordert, Menschen mit homosexuellen Neigungen zu respektieren, aber einen kirchlichen Segen dürfen sie weiterhin nicht erhalten. Der Papst stimmte dem Beschluss zu. Was dann geschah, zumindest unter anderem in Deutschland, war dennoch erfreulich, denn es gab Widerspruch. Jugend- und Erwachsenenverbände, Laiengremien, aber auch Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie einige ranghohe Geistliche widersprachen dem Beschluss. Unter anderem auch die römisch-katholische Kirchengemeinde Emmendingen-Theningen. In einem offenen Schreiben distanziert sie sich ausdrücklich von dem Menschenbild, das aus Rom vermittelt wird. Und so freue ich mich, heute Abend Herrn Pfarrer Herbert Rochlitz in unserer Sendung begrüßen zu dürfen, der die Stellungnahme mitverfasste. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Herr Rochlitz.
Ja, guten Abend. Danke für die Begrüßung. Ich freue mich, heute bei euch zu Gast zu sein.
Mir freut es auch sehr, dass Sie da sind, Herr Rochlitz. Als Sie die Meldung aus Rom erfuhren im März, was ging da Ihnen durch den Kopf?
Ja, ich muss sagen, da war schon so ein, ja, sowas wie Zorn und Unverständnis. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Man, so irgendwie war sowas wie, man kann vor Ort machen und schaffen, was man will und versuchen, einladend als Kirche zu sein für eine große Vielfalt von Menschen. Und dann kommt so eine Verlautbarung und macht so viel kaputt. Wir hatten auch einzelne Austritte, wo die Leute ausdrücklich begründet haben, das war der letzte Auslöser bei ihnen, das Fass, Tropfen, der das Fass überlaufen gebracht hat. Und das andere war auch gerade jetzt, wie kann Kirche in einer Zeit, wo sie selbst bei Themen der Sexualität gerade sehr zu Recht in der Kritik steht, sich so äußern?
Um es erstmal zunächst zu definieren, was genau ist denn eigentlich der kirchliche Segen und wer oder was kann ihn erhalten normalerweise?
Ja, also Segen kommt, ja, also das lateinische Wort ist ja Benedizere, das heißt etwas Gutes sagen. Und eigentlich ist es kein Rechtsakt, es ist auch kein Sakrament ein Segen, sondern es ist eine symbolische kirchliche Haltung, die so in bestimmte Situationen hinein oder bestimmten Menschen etwas Gutes zusagt. Und es wird in der Kirche ganz breit und vielfältig angewandt für Menschen, die zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe übernehmen, zum Beispiel pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch für Gegenstände, wie Einsatzfahrzeuge zum Beispiel, Das ist dann immer auch gemeint als Segen für die, die sie nutzen und ihren Dienst tun. Und auch für bestimmte Anlässe wie Wettersegen, Segen der Felder, Nutztiere und vieles andere mehr. Oder auch Segen für die Gesundheit wie den Blasius-Segen. Also Segen ist eigentlich was ganz Breites in der Kirche.
Kann ein offen homosexueller Mensch einen Segen an sich haben?
Also das ist jetzt eigentlich auch von offizieller kirchlicher Seite kein Problem, wird ja in diesem erwähnten Responsum auch ausdrücklich gesagt, also dass man sich respektieren soll und segnen soll. Aber, und das ist das Problem, die Beziehung soll eben nicht gesegnet werden, weil so die Sichtweise, die ich natürlich nicht teile, Kirche keine Vollmacht dazu habe, weil gelebte Homosexualität angeblich objektiv Gottes Willen widerspricht. Und gerade diese beiden Punkte mit der Vollmacht und auch der Behauptung, objektiv Gottes Willen zu kennen, die finde ich hochproblematisch und da würde ich später gern vielleicht nochmal drauf zurückkommen.
Ja klar. Was ist denn das eigentlich große Problem an der Liebe zweier gleichgeschlechtlicher Menschen für Teile der katholischen Kirche? An sich ist es doch besser, Menschen stehen füreinander ein, als dass sie sich in einem Extremfall sogar bekämpfen.
Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, das müssen Sie nicht mich fragen, weil ich es ja nicht so sehe. Aber ich will trotzdem mal eine Antwort versuchen. Also ich glaube, dass das Hauptproblem jetzt von offizieller Seite da, also woher das auch kommt, woher überhaupt dieser Dubium, das ist ja immer eine Anfrage aus der Kirche irgendwo, die vielleicht sich mit einer Praxis, wo das getan wird, mit solchen Segnungen eben schwer getan haben. Das Hauptproblem ist die Befürchtung oder die Behauptung, dass man damit eine homosexuelle Beziehung dem Ehesakrament gleichsetzt, dass dies dadurch irgendwie entwertet werde. Gerade das kann ich aber überhaupt nicht nachvollziehen, denn eine Gemeinde ist ja heterosexuelle Ehe und auch das Sakrament der Ehe hat ja hoffentlich ihren Wert in sich selbst und wird nicht dadurch entwertet, dass es auch andere Beziehungs- und Liebesformen gibt. Ja. Und ich glaube so, das finde ich jetzt noch einen wichtigen Punkt, auf einer theologischen Ebene steckt eigentlich noch was ganz Grundlegendes dahinter. Da prallen tatsächlich zwei Grundströmungen der Moraltheologie aufeinander. Die römische Verlautbarung geht von einer Naturrechtsethik aus, die vertritt, dass es sowas wie ein objektives Naturrecht gibt, das Grundlage aller Moral ist. Ja. Salopp gesagt, wir wissen objektiv, was natürlich und was widernatürlich ist und das können wir auch definieren. Und alles, was widernatürlich ist, widerspricht eben objektiv dem Willen Gottes. Die andere Richtung, der ich mich klar zuordnen würde, ist eine Beziehungsethik. Die geht davon aus, dass das Entscheidende bei moralischen Fragen ist, wie ich Beziehung zu Menschen lebe, ob ich liebevoll oder manipulativ, sozial oder egoistisch denke und handle. Und diese Beziehungsethik bezieht auch naturwissenschaftliche und humanwissenschaftliche Erkenntnisse ein, die es ja gerade beim Thema Homosexualität absolut gibt, ja. Für mich passt also eigentlich diese Beziehungsethik genau zu dem, was Sie gesagt haben. Es ist doch besser, Menschen stehen füreinander ein, als dass sie sich bekämpfen. Ja, in der Tat, so ist es.
Dürfen eigentlich enge und langjährige Freundschaften gesegnet werden, zum Beispiel, weil man sich über Jahrzehnte zum Beispiel verbunden fühlt?
Ja, also klar, das wäre jetzt auch von offizieller kirchlicher Seite kein Problem. Das ist jetzt nicht was sehr Übliches, aber wenn jetzt zwei Leute oder vielleicht auch ein kleiner Freundeskreis zu mir kämen und sagen würden, wir sind schon so lange gute Freunde oder Freundinnen, dann würden wir gern einen Gottesdienst feiern und das segnen lassen, dann würde ich das natürlich tun und ich würde dabei auch gegen keine kirchliche Vorgabe verstoßen.
Nun haben Sie mit anderen aus der Seelsorgeeinheit und des Pfarrgemeindevorstandes Ihrer katholischen Seelsorgeeinheit Emding-Thening ein Zeichen gesetzt und sich in einer Stellungnahme gegen das Verbot ausgesprochen. War es schnell klar, dass dieser Schritt notwendig war?
Also ich würde schon sagen, das war ich sofort klar. Wir hatten eine Teamklausur, die ohnehin anstand. Und da haben wir erstmal im Seelsorgeteam, also bei den Hauptberuflichen, darüber gesprochen, dass wir da jetzt echt auch Farbe bekennen sollen und wollen. Ja. Wir haben uns dann, damit wir da nicht so als allein dastehen, haben wir mal uns mit dem Pfarrgemeinderatsvorstand kurz geschlossen, die das voll unterstützt haben. Und wie Sie ja vorher schon richtig gesagt haben, wir sind da ja keineswegs allein. Das ist jetzt nicht so revolutionär, wie manche behaupten oder denken. Auch unser Dekanat, das entspricht in der Kirche etwa einem Landkreis, hat sich öffentlich ganz ähnlich positioniert. Und auch viele höhere Ebenen bis hin zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Bischof Betzing von Limburg. Und wir wollten da zum einen ein Zeichen setzen, dass wir Lebens- und Liebesgeschichten aller respektieren wollen und überzeugt sind, dass Gott Liebe und Treue zwischen Menschen immer begleitet und segnet.
Wie waren denn die Reaktionen auf die Stellungnahme? Waren sie alle positiv oder gab es da unterschiedliche?
Also natürlich waren nicht alle positiv. Es gab einzelne, zum Teil sogar sehr scharfe Reaktionen, vor allem in E-Mails, die eben die oben genannten Argumente der objektiven Widernatürlichkeit und sowas anführten oder auch behaupteten, Jesus selbst bezeichne Homosexualität als schwere Sünde. Wobei, wenn wir gerade von Objektivität sprechen, das ist objektiv falsch. Jesus spricht an keiner einzigen Stelle im Evangelium von Homosexualität überhaupt. Ja, das ist überhaupt, sexuelle Themen interessieren ihn lange nicht so, wie es später die Kirche interessiert hat. ich für mich übrigens auch in Ordnung, wenn Menschen kontroverse Meinungen äußern. Dafür äußern sie ja ein Statement, damit man auch daran sich auch reiben kann. Aber insgesamt war für mich schon eher verblüffend und erfreulich, wie unglaublich viel positiven Zuspruch es gab. Also und zwar fand ich das deshalb bemerkenswert, weil sehr viele, eigentlich die meisten Rückmeldungen eben nicht von außen kamen, sondern aus dem innersten Kern der Gemeinde, also von treuen Kirchgängern, auch von älteren Menschen und interessant auch oft von solchen, die selbst mit dem Thema befasst sind, also etwa durch ihre eigenen Kinder. Menschen, die es verletzt hat, dass ihre Kirche, der sie ein Leben lang treu waren, die Liebe ihres Sohnes oder ihrer Tochter nicht segnen will. Und ehrlich gesagt, da man ja immer sagt, man macht es ja eigentlich für die, die es betrifft, hat mich am meisten die Rückmeldung von einem älteren Mann berührt, der sich fast mit Tränen in den Augen bedankt hat, weil er seit über 40 Jahren mit seinem Lebenspartner zusammenlebt und damals wegen der empfundenen Ausgrenzung aus der Kirche ausgetreten ist und das jetzt als ganz spätes Hoffnungszeichen seiner langen Lebensgeschichte empfunden hat. Mhm.
Ja, der Freiburger Erzbischof Stefan Burger äußerte sich ja anders als manche andere Bischöfe dahingehend, dass er den Beschluss aus Rom umsetzen würde. Können Sie ihn verstehen und gibt es da Gespräche auch mit ihm zum Beispiel über das Thema?
Also ich habe es nicht direkt mit ihm im Gespräch gehabt. Ich kann es nicht verhehlen, können sich aus dem bisher Gesagten sicher vorstellen, dass ich mir von meinem Bischof, den ich übrigens auch als Kurskollege gut kenne und schätze, vielleicht ein bisschen eine klarere oder andere Stellungnahme gewünscht hätte. Ich kann ihn irgendwie auch schon verstehen, weil ich ja weiß, wie unser Laden, nenne ich es jetzt mal etwas salopp, funktioniert. Und er ist einfach vorsichtig und will natürlich mit der Weltkirche auch konform sein. Allerdings glaube ich auch, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ein wenig zu sehr so ein Gegensatz zwischen ihm und anderen konstruiert wurde. Denn ich habe in der Verlautbarung des Erzbischofs durchaus zwischen den Zeilen auch ein Unbehagen an der römischen Verlautbarung gelesen, wenn es zum Beispiel dort auch heißt, dass die humanwissenschaftliche Erkenntnisse einbezogen werden müssen. Weil so, wenn sehr offizielle kirchliche Leute sich äußern, muss man oft sehr genau hinschauen, was zwischen den Zeilen steht. Ja, also wenn da auch steht, das Sakrament der Ehe ist eben der heterosexuellen Ehe vorbehalten, dann steckt darin schon auch im Umkehrschluss, das heißt aber nicht, ein Segen ist kein Sakrament. Also insofern ist es vielleicht differenzierter zu sehen, als es teilweise kolportiert wurde. Ja. Und dann, was ich noch auch dazu sagen würde, der Bischof weiß, dass an vielen Orten seiner Diözese ähnliche Stellungnahmen wie unsere geäußert wurden. Und er weiß auch, dass viele Priester und andere kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit sind, homosexuelle Paare zu segnen. Das wurde noch nie sanktioniert von ihm. Also das ist für mich auch ein, wenn auch sehr indirektes Statement, das mir ein bisschen Mut macht.
Eine weitere gut sichtbare Aktion ist derzeit ja auch das Hissen von Regenbogenflaggen an vielen katholischen Kirchen. In Emdingen ja, glaube ich, auch. Und oft sind es Jugendliche aus der Gemeinde, die sie aufhängen. Sind Sie mit diesen dann im Gespräch?
Ja, also klar, bei uns ist es auch so. Das haben wir allerdings initiiert, dass wir das an unseren Kirchen aufgehängt haben. Aber es war auch mit den Jugendlichen, fand ich sehr interessant. Unsere Ministrantinnen und Ministranten haben einen Flashmob in der Osternacht gemacht. Ich wusste gar nicht, was sie genau machen. Ich habe es dann eigentlich auch erst am nächsten Tag wirklich gesehen. Und ich fand den schön und auch irgendwie charmant. Die haben auf dem Vorplatz der einen Kirche zumindest einen ganz großen Regenbogen gemalt, also über den dann die Kirchgänger am Ostermorgen, am Ostergottesdienst drüber gelaufen sind und hineingeschrieben, Segen für alle, die Liebe siegt immer. Ja. Und sie haben in zwei unserer Gemeinden, wo es üblich ist, dass die Ministranten die Osterkerze gestalten, auch sogar beide Osterkerzen dann mit einem Regenbogensymbol verziert, so irgendwie als dezentes, aber erkennbares Statement. Das fand ich schön und ja, da sind wir schon mit denen auch im Kontakt und im Gespräch.
Und was sagen die so, was geht in ihnen selber vor? Sprechen die dann auch ganz offen darüber dann auch neben den Aktionen?
Also ich sag's jetzt mal so ein bisschen umgangssprachlich. Die haben da, glaube ich, echt teilweise das Gefühl, die sind echt im falschen Film. Das ist für die völlig unverständlich, weil es so in ihren Kreisen und so völlig unabhängig davon, ob sie zu den wenigen noch kirchlich engagierten Jugendlichen gehört oder zu den anderen, dass es eigentlich in ihren Kreisen, also es gibt auch verschiedene Strömungen bei Jugendlichen, keine Frage, aber bei denen, mit denen wir zu tun haben, die gehen da ganz selbstverständlich damit um und wenn da ein Junge mit seinem neuen Freund kommt, dann wird es in der Clique genauso akzeptiert, wie wenn einer seinem Kumpel die neue Freundin vorstellt. Und da muss man halt auch echt klar sagen, und das ist wirklich was mir nicht nur in der Frage Sorgen macht, obwohl das ja die Jugendlichen sind, die noch da sind, die noch sozusagen treu bei der Kirche sind, an solchen Punkten interessiert die auch zunehmend nicht mehr, was Kirche sagt. Und das sollte uns auch zu denken geben.
Wie gehen Sie denn selbst mit gleichgeschlechtlichen Paaren um, die um einen Segen bitten?
Also ich ich muss erstmal vorausschicken, das ist nicht so häufig, ja, weil viele halt auch schon von dem Gefühl heraus, die wollen uns eh nicht, sich auch schon abgewandt haben, ja. Aber ich kenne Paare und natürlich, ich mache das dann so, wie ich es bei anderen Paaren auch machen würde, gerade die jetzt nicht eine sakramentale Ehe schließen, sondern die vielleicht weil sie auch kirchenrechtlich gar nicht können, also auch ein heterosexuelles Paar, weil sie sich überlegen, wir wollen aber einen Segen und wie machen wir das und so, ja. Mhm. Und dann spreche ich mit dem Paar, also eben auch mit dem homosexuellen Paar und versuche rauszuhören, worum es denen geht, was die sich wünschen und dann suchen und gestalten wir miteinander eine Form von Feier, die jetzt genau zu diesen Menschen, zu diesem Paar passt.
Wie sehen Sie denn die Chancen, dass sich aufgrund des offenen Widerspruchs auch aus kircheninternen Kreisen etwas an der Entscheidung des Vatikans ändert? Und ist es auch ein Problem, dass die katholische Kirche ja nicht nur über Deutschland zu entscheiden hat, sondern auch über viele Gläubige, die in Staaten leben, in denen ja sogar eine erschreckende Homophobie vorherrscht? Das heißt, würde sich die Kirche den gleichgeschlechtlichen Paaren öffnen, könnte es in anderen christlichen geprägten Teilen der Welt dann einen großen Aufschrei geben?
Also was die Chancen angeht, ich sehe nicht viele Chancen, so funktioniert Kirche nicht so. Mhm. Ich sehe jetzt nicht viele Chancen, dass jetzt aufgrund des Widerspruchs von oben plötzlich eine andere Verlautbarung kommt. Gut, man hört, also stand bei uns mal im Bistumsblatt und also im Konradsblatt, man hört auch aus gut unterrichteten Kreisen, wie es immer so heißt, dass der Papst selber nicht besonders glücklich war mit dem Zustandekommen und dieser Verlautbarung und nicht voll inhaltlich dahinter steht. Ja, es ist ja nicht so, dass der Papst selber das ganze Zeug bearbeitet. Manchmal wird ihm auch 1000 Sachen hingelegt, die er unterschreibt. Mhm. Ob das stimmt, weiß ich nicht, ja. Aber trotzdem, so funktioniert es wohl nicht, dass dann plötzlich sagen, ah ja gut, wenn so viele widersprechen, dann ändern wir das. Ja, denn da würden sie ja noch einen viel größeren Shitstorm von der anderen Seite kriegen, ja. Mhm. Aber ich glaube schon, dass da ein Änderungspotenzial ist, das dann eher so in diesen kleineren zwischen den Zeilen Vorgängen passiert, ja. Mhm. Das weltkirchliche Argument, das hört man natürlich oft, wenn es in der deutschen Kirche an irgendwas Kritik gibt. Das hat mich noch nie besonders überzeugt, denn es gibt ganz viele Dinge in der Weltkirche, die ganz unterschiedlich in den einzelnen Teilkirchen gehandhabt werden. Und für mich macht es gerade das Wesen der katholischen Kirche aus, dass sie weltweit zusammengehört, aber zugleich in ihr eine ganz große Vielfalt möglich ist, was für mich übrigens zu diesem sehr schönen Symbol des Regenbogens ganz gut passt, ja, der ja auch ein biblisches Symbol ist, nebenbei bemerkt. Mhm. Und außerdem finde ich aber auch, dass man diese Argumentation auch genau umdrehen könnte, weil nämlich, man kann ja sagen, zum Glück, ich hoffe, Sie können das aus eigener Erfahrung bestätigen, hat sich ja in Deutschland bezüglich Homosexualität sehr, sehr viel zum Guten gewendet und die Ausgrenzung ist in den letzten 20, 30 Jahren sicher erheblich zurückgegangen, wenn man überlegt, dass es in den 70er Jahren, glaube ich, oder 80er vielleicht sogar noch, ich weiß nicht genau, strafbar war, ja. Mhm. Aber es gibt natürlich auch in der christlich geprägten Welt Länder, wo das noch ganz anders ist und wo das wirklich noch strafbar bis regelrecht in irgendeiner Weise verfolgt wird und da denke ich manchmal, ja, da haben homosexuelle Menschen viel schwerer und da denke ich eher manchmal umgekehrt, als wäre es auch weltkirchlich für Menschen, die vielleicht anderswo sogar um Freiheit oder Leib und Leben fürchten müssen, für ein starkes Zeichen, wenn ganz offiziell von der Kirche dieses Statement gesetzt würde, wir segnen euch, ja.
Was erwarten Sie jetzt so in der kommenden Zeit? Wird das Thema noch weiter vertieft? Gibt es, glaube ich, nächsten Montag gibt es ja die Segnungsgottesdienste, aber glauben Sie, es wird noch mehr Aktionen geben in die Richtung?
Also ich sag mal so, ich glaube, ob es nochmal genau zu dem Thema viele weitere Aktionen geben wird, weiß ich nicht. Ja, ich glaube eher, das wird sich dann entscheiden an den konkreten Fällen, wo vielleicht Menschen, die es bisher gar nicht auf die Idee gekommen werden, ermutigt werden, zum Beispiel uns oder andere, die sich so geäußert haben, zu fragen, ja, würdet ihr denn mit uns eine Segnungsfeier machen? Ja, da werden sicherlich noch Dinge passieren. Ich finde aber so, aufs Ganze gesehen steckt für mich in diesem Ganzen was drin, was weit über diese konkrete Frage der Segnung homosexueller Paare hinausgeht, weil der ganze Vorgang, dass so viel Widerstand bis in die höchsten Ebenen der Kirche hinein geäußert wurde, ist für mich auch ein Hoffnungszeichen, nämlich dass Kirche der Zukunft eben nicht mehr so funktionieren kann, dass irgendjemand definiert, dass ein Thema erledigt ist und nicht mehr diskutiert werden soll, sondern dass sich die Themen, die die Menschen bewegen, auch in der Kirche ihren Weg suchen und Bahn brechen und sich, dass sich dadurch nach und nach von unten was verändert, was übrigens in einer ganzen Reihe Themen auch schon passiert ist. Und das ist jedenfalls meine Hoffnung, weil Kirche hat für mich nur Zukunft, wenn sie wirklich nah dran ist und bleibt an den Menschen und ihren tatsächlichen Bedürfnissen und Lebensgeschichten.
Ja, Herr Rochlitz, jetzt erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute Abend sich Zeit genommen haben für uns und für das Gespräch zur Verfügung standen und auch so gut berichteten. Herzlichen Dank dafür.
Ja, gern geschehen.
Ja, wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und natürlich weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Ja, danke gleichfalls. Auf Wiederhören.
Ja, das war Pfarrer Herbert Rochlitz von der katholischen Seelsorgeeinheit Emmendingen-Theningen. Und wir hören noch etwas Musik.
Am Telefon begrüße ich gleich zwei Kunstschaffende, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Eine Sängerin und einen Musikproduzenten auf jeden Fall. Und von beiden habt ihr hier bei der Schwulen Welle bereits gehört. Die Rede ist von Foxy und Lukas Jakob. Letzterer hat die beiden Tracks produziert, über die wir gleich sprechen möchten. In My Mind habt ihr eben gerade gehört, von Lukas Jakob featuring Foxy. Und beide habe ich jetzt in der Leitung. Hallo Foxy, hallo Lukas.
Hallo Dieter.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Das ging ja eben flott zur Sache. Mit wie vielen BPM, wenn ich das mal den Fachmann fragen darf, also für die nicht eingeweihten, BPM sind Beats per Minute. Und ich habe jetzt hier einen Musikproduzenten und eine Sängerin an der Strippe. Ja, mit wie viel BPM war dieser Track und warum sind diese Angaben in der Musikindustrie wichtig?
Ja, das waren jetzt 125 Beats per Minute.
Ja, und wichtig ist das aus mehreren Gründen. Zum einen mal für Lukas und für mich, wenn wir gemeinsam Musik machen, dann müssen wir auch wissen, in welcher Geschwindigkeit wir die Sachen aufnehmen. Aber vor allem will natürlich der DJ im Radio wissen, ob er jetzt eine Abtempo-Nummer oder eine Ballade vor sich liegen hat, weil die Stücke ja, ich sag mal, auch in der Dramaturgie zusammenpassen müssen, so wie sie der Hörer dann zu hören bekommt.
Mhm. Ja, da sprichst du mir aus dem Herzen, liebe Foxy. Dem Radiomann aus dem Herzen gesprochen. Wir möchten gerne wissen, was wir haben, bevor wir es auflegen. Sehr gut. Aber wo du jetzt gerade Musikgenres angesprochen hast, welchem Genre ist denn das Stück zuzuordnen? Sag's mir mal.
In My Mind ist ein Stilmix aus Future House mit Pop-Elementen, kann man sagen. Also Foxy und ich, wir haben diesem neuen Lied wirklich einen clubtauglicheren Sound geschaffen.
Mhm. Und wer hat den Titel geschrieben?
Also komponiert hat den Lukas und in der Regel läuft es so bei uns. Also er ist wirklich ein Tausendsasser und auch ein Wunderkind, was das Komponieren von Songs anbelangt. Er macht da ein Stück fertig, schiebt es mir dann rüber virtuell und gibt mir Vorgaben, was er gerne hätte, in welche Richtung es auch vom Text gehen soll. Ich schreibe dann die Lyrics und nehme dann bei mir zu Hause die Vocals auf und dann kriegt er das wieder zurück.
Also so eine richtige Kollaboration. Und das war jetzt ja nicht die erste. Du hast ja gerade angedeutet, dass du das schon mal gemacht hast.
Und auch mit Sicherheit nicht die letzte, möchte ich sagen. Ja, also wir haben ja Ende Januar schon mal einen Song gemeinsam veröffentlicht. Das ist We Are Stars. Der wurde auch bei euch in der Schwulen Welle ja schon als Premiere auch gespielt.
Ja.
Genau, und so stellen wir uns das auch weiterhin vor.
Sehr schön. Wie habt ihr euch denn eigentlich gefunden? Wie seid ihr zusammengekommen? Du bist ja eigentlich Österreicherin und hier in Freiburg, gut, das war mal Vorderösterreich, ne? Also vor langer, langer Zeit. Aber das liegt ja jetzt einmal nicht so nah. Wie habt ihr euch denn gefunden?
Ja, ich habe die Foxy glücklicherweise über ein Facebook-Netzwerk von Musikschaffenden entdeckt. Und ich muss wirklich sagen, es hat gematcht. Und ich bin sehr froh, dass unsere künstlerische Arbeit jetzt zusammengefunden hat.
Mhm. Foxy hat es ja vorhin schon kurz angedeutet, wie ihr zusammenarbeitet. Jetzt in Corona-Zeiten, gab es da jetzt einen Unterschied? Oder habt ihr schon immer so auf der virtuellen Schiene so über Files hin und her schicken zusammengearbeitet?
Also das hat jetzt sicherlich durch Corona nochmal zugenommen. Wobei, nachdem ich ja in Köln zu Hause bin und Lukas in Freiburg, würden wir ohnehin auch virtuell zusammenarbeiten. Aber ich sage immer so, das Home-Studio ist das Homeoffice des Künstlers. Und nachdem ja alles im Homeoffice stattfindet, ist das bei uns nicht anders.
Ich habe ja übrigens den Eindruck gewonnen, wenn ich mir das so, als ich mal angeguckt habe, bei Facebook zum Beispiel und so, dass ihr einige schwule Fans habt. Habt ihr das auch bemerkt?
Ja, also tatsächlich haben wir eine treue Anhängerschaft. Und ich muss wirklich sagen, also Foxy wirklich mit dem Potenzial, wenn sie es nicht schon ist, mit dem Potenzial zur Stilikone wirklich in der schwulen Szene mit ihren extravaganten Looks, kommt wahnsinnig gut an. Und mich persönlich, mich freuen immer die ganzen Kunstschaffenden, die wir inspirieren. Wie sie mir immer sagen, ja, da fühlt man sich nochmal beseelt und ja, ist dann nochmal ein ganz schönes Lob, das man bekommt.
Ja, extravagante Sängerinnen werden bei Schwulen ja immer gerne genommen, ne? Das ist ja schon jeher von jeher so.
Ja.
Also wenn man den Titel sich jetzt angehört hat, gerade eben, das klingt ja so leicht und bekömmlich, aber wie viel Arbeit steckt da wirklich dahinter, von der Idee bis zum fertig eingespielten Song?
Also das kann man sich immer nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist, gerade wenn man selbst nicht Musik macht. Und mir ging es früher auch nicht anders. Ich habe mich oft gefragt, okay, jetzt hat jemand ein Album rausgebracht, warum dauert es dann wieder ein Jahr, bis das nächste kommt? Hm. Und erst als ich jetzt da selbst in die Songproduktion eingestiegen bin, habe ich mal mitbekommen, wie viel Arbeit das eigentlich ist und was da alles mit dran steckt. Gerade auch wenn man mit, ich sag mal, mit Live-Instrumentalisten arbeitet, wenn da wirklich alles eingespielt wird. Und die Songs, die ich als Foxy mache, dauern schon so 1-1,5 Jahre, bis die fertig sind tatsächlich. Und daher liebe ich es auch sehr, wie schnell und einfach es mit Lukas geht. Also wir haben da so einen ähnlich schnellen Arbeitsstil und pushen uns auch wechselseitig. Und natürlich, wir sind beides Perfektionisten. Das heißt, da wird daran gearbeitet, bis es auch wirklich, wirklich gut ist. Aber es geht in der Regel sehr schnell von der Hand. Und das ist sehr erfrischend für mich.
Mhm, sehr schön. Ja, wir haben jetzt ja noch gleich Gelegenheit, einen zweiten Track oder den zweiten Track für heute Abend von euch beiden zu hören. Burn heißt der. Gibt's dazu eine kleine Geschichte? Wie kam's zu dem Titel?
Ja, wie kam's zu dem Titel? Wir fanden den Track, den Lukas produziert hat, endgeil. Und er gab mir da so eine Line mit, so, I burn it up and I feel a heat in the lie. So ist ja die Textzeile. Im Grunde geht's darum, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, wenn man mal nicht ganz so ehrlich ist und so eine Lüge oder irgendwas Verlockendes vor einem liegt, wo man halt nicht ganz so ehrlich ist und man auch schon weiß, ui, das wird mir nochmal auf die Füße fallen. Um dieses Gefühl geht's da.
Ah, okay. Ja, da hören wir nachher natürlich mal ganz genau hin, ob ich mich mal darin wiederfinde. Schauen wir mal. Sehr schön, sehr schön. Dann wollen wir jetzt natürlich nicht länger euch da draußen auf die Folter spannen an den Empfangsgeräten und in wenigen Sekunden Burn über den Äther und die Internetleitung schicken. Herzlichen Dank, ihr beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und dass ihr uns unterstützt. Dankeschön.
Ja, danke und liebe Grüße.
Sehr gerne und Grüße zurück. Foxy, wir sprechen uns ja in 3 Wochen nochmal. Da plaudern wir ein bisschen über deine weiteren Projekte und schauen uns etwas tiefer in die Augen.
Wunderbar, ich freue mich.
Einen schönen Abend noch. Tschüss.
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 Bleibt uns noch zu sagen, dass Foxy demnächst nochmal bei uns in der Sendung ist. Und zwar am 27.05. wird Dieter mit ihr nochmal sprechen. Und er hat mir gesagt, er möchte auf jeden Fall nachfragen, woher eigentlich der Name kommt, Foxy. Würde mich auch interessieren. Also am 27.05. ist sie wieder bei uns in der Sendung. So, aber nun zu unserem nächsten Gast. Schon mehrfach hatten wir die Freude, mit dem Regisseur und Autor Marc Gruppe plaudern zu können. Er und sein Partner Stefan Brosenius haben bereits 170 Ausgaben ihrer atmosphärischen Hörspielreihe Gruselkabinett produziert und dafür auch schon viele Preise erhalten. Darunter auch Schauergeschichten mit homoerotischer Thematik wie Männer von Karl Heinrich Ulrichs oder Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Vor nicht allzu langer Zeit widmeten wir sogar eine ganze Sendung den auch homoerotischen Hörspielen. Alle Interviews könnt ihr jederzeit noch als Podcast nachhören auf unserer Webseite www.schwulewelle.de. Nun sind 2 neue Gruselkabinett-Ausgaben mit homoerotischen Aspekten dazugekommen, die wir unbedingt besprechen wollen. Einmal ist es die Folge 166 mit dem Titel Bisclavré von Marie de France. Zum anderen ist es erst am letzten Freitag rausgekommen, die Folge 170 mit dem Titel Eine wahre Vampirgeschichte von Eric Stenborg. Ich habe bereits beide gehört und war wieder mal sehr beeindruckt und nun freue ich mich auch, Marc Gruppe erneut bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulen Welle aus Freiburg, Marc Gruppe.
Hallihallo Hartmut, ich grüße dich. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne, Marc. Ja, Marc, obwohl ich ja selber Grusellesungen herausbringe, allerdings im Theater, waren mir tatsächlich zu meiner großen Schande die beiden Autoren gar nicht bekannt. Aber ganz offenbar gehen die tollen Stoffe bei euch ja nicht aus. Wie findet ihr immer wieder neue Schauergeschichten, die sich für Hörspiele eignen?
Also wir haben tatsächlich eine sehr, sehr große Bibliothek und was besonders dieses Gruselgenre betrifft, das ist die unsere Firmenbibliothek hier im Haus und ja, wir sind ja seit 2004 mit dem Gruselkabinett befasst, also 2004 kamen die ersten 3 Folgen heraus, aber die Planung war natürlich auch schon länger, ich habe mich ja im Studium auch schon mit diesem Genre beschäftigt und da ist also unglaublich viel zusammengekommen und Stefan ist also wirklich so ein Trüffelschwein, würde ich mal sagen, was die Recherche betrifft. Der findet also immer wieder unglaubliche Schätze und Dinge, die lange vergessen sind und wunderbar aber zu vertonen sind. Und wir haben natürlich eine unglaublich kregle Hörerschaft, die auch nicht mit Tipps geizt. Man kann natürlich nicht alles kennen und nicht alles wissen und es kommt eigentlich jede Woche irgendwie ein oder zwei oder drei E-Mails mit tollen Vorschlägen mitunter. Und Stefan ist derjenige, der das dann prüft. Und die Dinge, die für uns dann für eine Vertonung in Frage kommen, die werden dann quasi mir auf den Schreibtisch gelegt und dann muss ich als Autor quasi mal drüber gucken, was ich meine, ob das umsetzbar ist oder nicht.
Ja, und jetzt fangen wir mal an mit der Folge 166 des Grudelkabinetts. Die heißt Bistlavré. Die Geschichte ist von einer Dichterin aus dem, ich sage und schreibe, 12. Jahrhundert. Sie heißt Marie de France. Was genau weiß man von ihr?
Also herzlich wenig, muss man sagen. Also wenn man da bei Wikipedia oder auch ansonsten schaut, es herrscht schon auch nicht wirklich Einigkeit über ihre konkreten Lebensdaten, aber 12. Jahrhundert ist auf jeden Fall richtig, aber tatsächlich weiß man sehr wenig. Sie ist offensichtlich in Frankreich, irgendwie in der Nähe von Paris geboren, hat aber eben lange Zeit in England, das ist ja die ganze Geschichte mit der Normannenzeit in England und so weiter, da hat man sich ja bekriegt und geliebt und so weiter verbracht und hat doch ein recht beträchtliches literarisches Oeuvre hinterlassen. Und zu diesem Oeuvre gehört eben diese Geschichte Bistlavré, auf die übrigens nicht ein Kunde oder Stefan gestoßen ist, sondern interessanterweise in dem Fall unsere Pressereferentin Daniela Stöger, die promoviert hat über ein Werwolf-Thema und unter anderem eben diese Geschichte bei ihren Recherchen für ihre Doktorarbeit gefunden hat und also seit vielen Jahren schon von der Umsetzung als Hörspiel dieser Geschichte geträumt hat. Das war in dem Fall nicht so ganz einfach, aber sie hatte da großes Vertrauen, dass ich das wohl schaffen würde.
Ja, das hast du auch, glaube ich. Und bevor wir weiterreden darüber, würde ich sagen, hören wir mal ganz kurz in Bistlavré rein. Es sind ein paar stammgestückelte Ausschnitte aus dem Hörbuch und ja, viel Spaß.
Was habt ihr gelitten?
Also, ich höre.
Das Tier, das ihr so zärtlich liebt, Majestät, ist niemand anderes als mein erster Mann Eric de Bistlavré.
Eric?
Der Herr?
Aber...
Er ist ein Werwolf, dass ihr es nur wisst.
Heilige Mutter Gottes, steh uns bei.
Nein, Eric? Ein Werwolf?
Jeden Monat zur Zeit des Vollmonds musste er in den tiefen Wald gehen, dort die Kleider ablegen und sich im Mondlicht in die blutgierige Bestie verwandeln, die ihr kennt.
Unfassbar. Nur weiter.
Als er mir alles gestand, da schauerte es mich vor ihm. Ich konnte und wollte nicht länger mit ihm das Lager teilen. Oh nein, damit war es vorbei. Da er mir anvertraut hatte, dass er sich nur zurückverwandeln könne, wenn er wieder in seine Kleider schlüpfe, sandte ich den Ritter Florent de Honfleur, ihm diese heimlich wegzunehmen.
Deshalb also?
So blieb er, was er wohl schon immer in seinem Inneren war. Eine nach Blut dürstende Bestie.
Armer Eric, was muss er durchgemacht haben?
Sicher wäre auch noch lange weiter alles ganz nach Wunsch für die beiden Schlossbewohner verlaufen, wenn nicht der König von Frankreich eines Tages beschlossen hätte, in eben jenem gewaltigen Waldgebiet, das dem Werwolf als Unterschlupf diente, zu jagen. Das war etwa ein Jahr nach den bisher geschilderten Ereignissen.
Claire, lauf! Lauf! Schneller!
Charles, nicht so schnell! Bitte nicht so schnell!
Das darf doch alles nicht wahr sein, Julia! Den ganzen Tag jagen wir mitsamt der Hundemeute dieses riesige Tier! Und es schafft es immer wieder, uns zu entkommen!
Gleich haben wir es aber eingekesselt! Du wirst sehen!
Ich vermag kaum mehr daran zu glauben, lieber Freund!
Hab ich es nicht gesagt?
Ich glaube, du hast wirklich recht!
Die Hunde haben das Tier endlich gestellt! Da vorne ist es!
Mein Gott! Unglaublich ist das! Es ist groß wie ein Bär!
Sieht aber eher wie ein Wolf aus. Ein Wolf, der auf zwei Beinen läuft.
Pfeif um Gottes Willen sofort die Hunde zurück.
Ja, schöne Stimmung. Das war ein Ausschnitt aus, oder mehrere Ausschnitte aus Bisclavré. Ja, Marc, um was geht es genau in diesem Hörspiel?
Ja, ein bisschen was hat man ja schon erfahren. Mhm. Also wir haben die Geschichte auch angesiedelt in der Zeit, in der Marie de France gelebt hat. Also es spielt in der Bretagne um 1170. Und es geht um diesen Ritter Éric de Bisclavré. Und der verschwindet mysteriöserweise jeden Monat für 3 Tage ohne seiner Gattin, der Katrin, der schönen und brünstigen Katrin, zu verraten, wo er sich in diesen 3 Tagen aufhält. Und darauf, dass das immer die 3 Tage des Vollmonds sind, das ist sie also gar nicht gekommen. Aber ja, das kommt dann alles so ein bisschen an den Tag. Und Éric ist ein Werwolf, aber ein Werwolf der ganz netten Art. Das fand ich also sehr bezaubernd an dieser Geschichte, dass er also absichtlich dann immer quasi sich in die Wälder zurückzieht, weil er Angst davor hat, dass er in dieser Tiergestalt irgendjemandem Leid oder Schaden zufügt. Und ja, die Dame des Hauses ist aber dann wenig begeistert, als sie dahinter kommt und ersinnt eine List mit ihrer Kammerzofe, um Éric quasi daran zu hindern, sich zurückzuverwandeln in einen Werwolf. Also bei Marie de France hat das alles mit den Kleidern zu tun. Also er muss sich komplett entkleiden, im Vollmond quasi seinen Körper baden und dann sprießen überall die Haare und er verwandelt sich unter dem Vollmondlicht in den Wolf. Und die Kleider, die werden von ihm immer an einem bestimmten Ort im Wald versteckt. Und wenn diese Kleider nicht mehr da sind, kann er sich nicht zurückverwandeln. Und das ist natürlich ganz fatal, dass diese Information in die Hände von Katrin gekommen ist. Mhm. Und ja, das wird dann eine ziemlich schwierige Zeit für Éric. Mhm. Aber ein Gruselkabinett-Hörspiel, was nicht so häufig vorkommt, mit einem, wie ich finde, wunderschönen Happy End.
Ja, finde ich auch. Und ja, wie hast du das denn bearbeiten können? Was für eine Textform hat es denn ursprünglich gehabt, die Originalgeschichte? Hast du da viel vom Originaltext nehmen können oder eher die Geschichte?
Nein, also vom Originaltext konnte ich so gut wie gar nichts nehmen. Die Marie de France, weil das ja auch so unglaublich alt ist, dieser Text, die hat also Lais, oder ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, also geschrieben L-A-I. Das ist also eine mittelalterliche Versform, also quasi so ein episches Versgedicht. Und von diesen Lais hat sie 12 Stück geschrieben. Bisclavé ist eben eins davon. Das ist das, wo es ziemlich gruselig zur Sache geht. Die anderen befassen sich mit anderen Themen, auch märchenhaften Dingen. Und sie hat auch so Tierfabeln und sowas gedichtet, aber eben alles in Versform. Und das ist natürlich jetzt für eine dramatisierte Version mit Dialog und so weiter völlig ungeeignet. Insofern habe ich den Geschichtenverlauf genommen, hier und da ein bisschen Psychologie dazu gefüttert, sämtlichen beteiligten Personen Namen gegeben. Gut, Éric de Bisclavé ist so erwähnt, aber ich glaube, er hat keinen Vornamen in ihrer Geschichte. Und das sind also Sachen, die ich natürlich dann auffüllen muss. Und das war eine sehr, sehr schöne Arbeit. Es fiel zusammen, dass ich da mit unserer 6-jährigen Tochter gerade relativ viel Ritterfilme und sowas, diese ganz tollen klassischen Hollywood-Schinken aus den 30er, 40er Jahren geschaut habe und das ein sehr reizvolles Thema fand, jetzt sowas eben, man hat es ja in dem Ausschnitt auch ein bisschen gehört, in das Hörspiel eben einzubauen, diese Geschichten zu Pferde oder in der Folterkammer und ja, höfische Festivitäten, also das ist ja sehr opulent und sehr atmosphärisch, denke ich. Das ist ja auch der Slogan, mit dem wir immer werben.
Ja, das stimmt. Ja, die Geschichte, ohne zu viel verraten zu wollen, ist ja dann deutlich homoerotisch. Wie ist das im Urtext? Ist es dort angelegt oder hast du das einfach so schlüssig empfunden und dann so umgesetzt?
Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wer das dann auch liest, so eine Geschichte. Also für mich als schwuler Mann sprang mich das unglaublich an, wie detailliert da beschrieben wurde, wie sehr die beiden Jugendfreunde sich dann in die Arme fallen und sich herzen und küssen und gar nicht mehr voneinander lassen wollen. Und auch der König ja, der dieses Tier, wie er es immer nennt, gerne an seinem Hof haben möchte, weil er von Grund auf auch eine Verbundenheit spürt, gar nicht genau weiß, wo die herkommt. Das löst sich ja hinterher auf. wo sie herkommt. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich als schwuler Mann sehr eindeutig und habe das dann fürs Hörspiel noch ein kleines bisschen verstärkt, damit es dann einfach auch entsprechend durchkommt und man es einfach auch als solches dann versteht. Also die Marie de France im 12. Jahrhundert ist da natürlich ein kleines bisschen pietätvoller und hat vielleicht auch nicht so viele Bettszenen da drin, wie wir das jetzt mit diesem sehr blutvolle Hörspiel haben. Aber das gehört einfach zu der Geschichte und ist auch ganz wichtig für die Charaktere, also sowohl männliche als auch weibliche.
Ihr habt ja auch wieder sehr gute Sprecherinnen und Sprecher, wie immer ausgewählt. Das ist ja ohnehin ja ein Teil eures Erfolgsrezeptes, dass ihr sehr namhafte und gute Sprecher habt. Und ihr greift ja auch nicht immer nur auf dieselben zurück, sondern erweitert die Liste ja ständig mit neuen Namen. Wie wichtig ist die Auswahl der Stimmen und wie geht ihr davor?
Also damit steht und fällt der Erfolg eines Hörspiels. Also die Besetzung ist das Allerwichtigste. Also wenn man da irgendwie einen groben Schnitzer sich geleistet hat und einen Schauspieler auf eine Rolle besetzt und er da etwas darbieten muss, was nicht glaubhaft rüberkommt, dann ist das ein großes Problem für so eine Produktion. Insofern bemühen wir uns immer gerade an dieser Stelle ganz besonders gut, das vorzubereiten. Und ich konnte in dem Fall auf wirklich, wie du sagst, wunderbare Schauspieler zurückgreifen. Antje von der Aal hat eine unglaublich lüsterne und intrigante Kathrin gesprochen. Das war also ganz fantastisch und das wusste ich einfach, weil wir schon ein paar Mal zusammengearbeitet hatten, dass das bei ihr einfach bestens aufgehoben ist und sie einfach so jemand ist, die dann eben auch so feine Untertöne mitspielen kann. Also das eine sagen kann, aber man ganz deutlich hört, dass sie eigentlich was ganz anderes meint damit. Und das ist für sowas eine Bank. Und den Werwolf habe ich dem Jean-Paul Beck gegeben, der bei uns vor ein, zwei Jahren das Biest in Die Schöne und das Biest gesprochen hatte. Und da wusste ich quasi schon, dass er einfach so eine Verwandlung wunderbar spielen kann und aber auch die nötige Sensibilität hat, um dieses, ist ja ein sehr, sehr zarter und sentimentaler und sehr sympathischer Werwolf, der sehr leidet unter diesem Fluch und das muss ja alles irgendwie gespielt werden, aber trotzdem, die Bestie brauchen wir ja auch und das ist war ganz, ganz wunderbar bei ihm aufgehoben. Und der Dritte im Bunde, Christian Stark, der den König gesprochen hat, mit Christian arbeiten wir auch schon sehr, sehr lange zusammen. Er hat unter anderem, ich glaube, es ist Folge 30, Der Vampir. Da hat er, das ist auch eine homoerotische Geschichte von John William Polidori. Und da hat er mit Patrick Bach zusammen dieses Paar dargestellt. Da war er allerdings, soweit ich das jetzt erinnere, glaube ich, der Vampir. Und aber mit Christian haben wir schon sehr, sehr viel gemacht. Und da wusste ich eben auch, dass er sehr, sehr schön diese weichen und sensiblen Töne bedienen kann und einfach auch, also einfach perfekt passt in diese Rolle. Und das hat mich alles, also diese Ersteinschätzung hat mich nicht getäuscht und die Schauspieler hatten unglaublich viel Spaß an diesem Text und sehr viel Spaß daran, ihn mit Leben zu füllen und mit allem, was hier zu machen war, ob das nun erotische Szenen sind oder ganz dramatische Szenen.
Ja, witzig, an die Schön, das Biest, musste ich auch mal denken, wie ich es gehört habe, so ein bisschen. Ich dachte immer, es heißt der Schön und das Biest jetzt so nach dem Hörspiel. Ja, und ganz wie einst Alfred Hitchcock kann man dich ja auch zuweilen selbst immer wieder mal höchstpersönlich in den Hörbüchern entdecken. Ist es für dich ein wenig so ein Running Gag, deine Stimme da ein bisschen zu verstecken? Im aktuellen Hörspiel bist du ja der düstere Folterknecht, ne?
Ja, das mag schon sein. Also so Sachen, die bleiben dann üblicherweise, also gerade jetzt in der Zeit, wo das nicht ganz so einfach ist mit den Aufnahmen und da kann man einfach im Moment jetzt natürlich nicht Horden an Schauspielern hier ins Studio und wieder raustreiben und solche kleineren Dinge, also ich weiß gar nicht, wie viel Kutscher ich schon gesprochen habe oder irgendwelche Diener, die dann sagen, die Pferde sind gesattelt oder sonst irgendwas. Das sind alles immer Rollen, die nötig sind, aber die einfach keinen großen Textumfang haben und das ist nicht nur bei uns so, an anderen Stellen auch. Das macht dann einfach der Regisseur mal eben mit. Und ja, so ist das hier dann auch.
Ja, und du gibst ja einen wirklich sehr, sehr düsteren Folterknecht auch dann in einem Hörspiel. Also sehr überzeugend auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Ja, das Rollenspektrum ist wirklich groß. Also es fing mal irgendwie an mit einer Katze für Folge 2, das Amulett der Mumie. Und für die, eine der ersten Sherlock-Holmes-Folgen war ich dann die Irren in der Kutsche, die dann da in der Irrenanstalt abtransportiert wurden. Und das hat also besonders viel Spaß gemacht, da mal 10 Minuten da nur auszurasten im Studio. Und da haben wir dann also aus meinen Tonspuren dann mehrere Irre dann gemacht. Und ja, das ist immer sehr lustig und macht auch Spaß. Und so Bordmittel, das muss einfach auch sein, gerade weil das ja auch groß besetzte Dinge sind. Und ja, da kann man für so ganz kleine Rollen dann doch nicht, also möchte ich auch gar nicht jemanden bestellen. Das macht man wirklich dann mal eben mit und ja.
Ja, wir machen jetzt einen ganz kurzen Musikbreak. Vergangene Woche hatten wir ja unseren deutschen Vertreter beim diesjährigen Eurovision Song Contest live in der Sendung. Das Launi-Gespräch übrigens könnt ihr auch noch bis morgen Freitag Mittag in der Mediathek von rdl.de nachhören und runterladen. Und das reine Gespräch ohne Musik findet ihr bereits schon auf unserer Website als Podcast, die ja lautet www.schwulewelle.de. Und hier ist nun Jendrik und I Don't Feel Hate.
Moin, ich bin Jendrik, der deutsche Vertreter beim Eurovision Song Contest 2021. Woo! Und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Da sind wir wieder mit Marc Gruppe.
Ja, super. Und ich drücke dem Jendrik und die ganze Familie Busenius-Gruppe drückt dem Jendrik ganz besonders fest die Daumen, weil wir ihn vor 3 Jahren, da war ja sowas alles überhaupt noch nicht abzusehen, was jetzt hier gerade abgeht für ihn, mal kennengelernt haben. Und zwar hat er in Bad Vilbel den Peter Pan gespielt in meiner Bühnenfassung. Da waren wir gerade im Spessart im Urlaub und das war jetzt nicht so weit zu fahren. Und da haben wir uns die Vorstellung dort angeschaut und ja, unsere Tochter Marlene war ja dann da auch deutlich jünger, die war dann so 3 oder was. Und das war für sie ein unvergessliches Erlebnis, dass sie nach der Vorstellung also ein Autogramm von Jendrik bekommen hat auf ihre Eintrittskarte und dem Peter Pan sogar die Hand geben konnte.
Wow.
Und von diesem wunderbaren Moment gibt es auch ein total süßes Foto, was wir demnächst mal posten werden in den sozialen
Medien. Ja, bist unbedingt. Vor allem, wenn er gewinnen sollte, dann auf jeden Fall.
Ach, der gewinnt doch bestimmt. Das ist doch super, das Lied. Und er ist ein total toller Typ. Das habe ich damals schon gesagt. Es wundert mich überhaupt nicht, was jetzt hier alles um ihn rum passiert und so weiter. Der ist wirklich super.
Ja, fand ich auch. Der war total sympathisch letzte Woche und sehr unkompliziert im Gespräch. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, einfach echt, ne? Und das ist schon mal die halbe Bank, wenn man einfach so authentisch ist, ne?
Genau. Ja, aber kommen wir zurück zum zweiten Hörbuch. Es gibt noch ein zweites, was wir besprechen wollen, mit dem vielversprechenden Titel Eine wahre Vampirgeschichte. Der Autor war in diesem Fall auch selbst homosexuell und er heißt, wenn ich ihn richtig ausspreche, Erik Stenbock. Sagt man so zu ihm?
Du, ich würde das genauso aussprechen. Er ist in Schweden geboren und ein adliger Junge, der auch nicht besonders alt geworden ist. Das Leben war dann schon zu Ende, ich glaube 1860 bis 1895. Mhm. Also gerade mal so roundabout 35 Jahre. Und es ist so eine klassische Schwulengeschichte dieser Zeit, fürchte ich. Also man weiß von ihm jetzt auch nicht so super viel, aber es viele seiner Freunde und eventuell ja auch Liebhaber haben das durchlitten, was Oscar Wilde durchlitten hat, also Arbeitslager und all diese Geschichten. Das ist ihm zwar erspart geblieben, aber wir können uns sicher alle gut vorstellen, wie bedrückend die Situation damals gewesen sein wird für schwule Menschen oder homosexuelle Menschen in der viktorianischen Zeit. Und ja, bei ihm ganz klassisch abgerutscht in den Alkoholismus und in die Drogensucht, auch nicht so was Besonderes in den Künstlerkreisen in der Zeit, aber dann war dieses Leben dann relativ schnell zu Ende. Ich glaube, an einer alkoholbedingten Leberzirrhose ist er dann letztlich gestorben in sehr jungen Jahren. Und aber er hat diese wunderschöne Geschichte geschrieben und da also relativ unverstellt auch den schwulen Aspekt kenntlich gemacht.
Mhm. Ja, bevor wir darüber reden, würde ich auch sagen, hören wir da auch mal ganz kurz rein. Auch da gibt es ein paar Ausschnitte. Und ja, hören wir mal rein in eine wahre Vampirgeschichte.
Unser Vampir 1894 kam mit der Eisenbahn. Und das ist keineswegs ein Scherz. Wir verfielen seinem Charme und ließen uns blenden von seinem Aussehen und galanten Benehmen. Der Preis, den meine Familie dafür zu zahlen hatte, war hoch. Wir entstammten einer alten polnischen Adelsfamilie. In der Steiermark besaßen wir ein kleines, versteckt liegendes Schloss, das wir die meiste Zeit des Jahres bewohnten.
Gabriel! Oh, es ist zum Fahren auf die Haut! Wo steckt die Junge noch schon wieder?
Das ist Graf Grigori Vardalek.
Oh, Monsieur ist eine Graf.
Ui. Quel plaisir, Mademoiselle.
Oh, Sie sprechen Französisch?
Ui. Die Sprache der Liebe.
Aber Graf Vardalek spricht ebenso akzentfrei Polnisch. Und wie man hört, auch Deutsch. Und das, obwohl er eigentlich Ungar ist. Dies sind meine Kinder. Carmela.
Carmela?
Herr Graf.
Welch hübscher Name. Und wie sehr die Baronesse ihm gerecht wird.
Oh. Und mein Stammhalter Gabriel.
Oh, Gabriel. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Ihr Sohn ist ebenso wohlgestaltet, wie es Ihre Tochter ist, Baron.
In der ersten Nacht, die der Graf in unserem Schloss verbrachte, verlief alles ruhig. So dachte ich zu diesem Zeitpunkt jedenfalls. Dennoch schlief ich unruhig und wurde von Albträumen geplagt. Erst sehr viel später wurde mir bewusst, was sich in einem anderen Zimmer des Schlosses zugetragen hatte. Gabriel, lieber, lieber Gabriel.
Ausschnitte aus einer wahren Vampirgeschichte. Weiterhin ein Hörbuch von Marc Gruppe. Ja, Marc, Vampirgeschichten gibt's ja schon einige. Was für eine Facette von Vampirgeschichten werden hier eigentlich bei dem Werk dazugefügt?
Also es ist eine der Vampirgeschichten, wo tatsächlich der schwule Aspekt also ganz, ganz prägnant im Raum steht. Wir haben jetzt für die Hörspielversion das ein kleines bisschen entschärft, weil ich glaube, im Originaltext ist der Junge 12, da hätte ich jetzt tatsächlich bei all der Erotik, die dann auch diesen Aussaugeszenen innewohnt, ein deutliches Problem gehabt, das jetzt so umzusetzen. Also bei uns sind die etwas älter, da sind die also kurz davor, volljährig zu werden und dann kann man da auch ein bisschen mehr geben in diesen Szenen, wenn der Graf Vardalek die Zähne in den Hals des Jünglings schlägt. Und wie immer, sie sagen ja immer, es tut nur ganz kurz weh.
Ja, sagt mein Zahnarzt auch immer.
Ja, ja.
Ja, um was geht's denn genau in der Geschichte? Ein bisschen haben wir es ja schon gehört, so ein bisschen, aber vielleicht ganz kurz, um was geht's denn da genau?
Ja, das ist in der Gründerzeit 1894 in der Steiermark angesiedelt, diese Geschichte in einem adligen Haushalt. Das ist eine polnische adlige Familie, die witzigerweise ein Schloss in der Steiermark bewohnt. Und das ist wie ganz oft in Vampirgeschichten eine etwas unkomplette Familie. Es fehlt nämlich die Mutter. Dafür haben sie diese bezaubernde belgischstämmige Gouvernante, Mademoiselle Vonner. Aber die Mutter ist schon lange gestorben bei der Geburt des Sohnes. Und das finden wir ganz oft in Vampirgeschichten, dass so ein Schatten schon über dem Leben der Opfer von vornherein schwebt. Und es kommt eben durch den Vater. Der Vater lernt einen anderen Adligen, also diesen Graf Vardalek, den wir gerade gehört haben, auf einer Zugfahrt kennen. Und dieser Graf Vardalek verpasst dann den Anschlusszug und braucht eine Übernachtungsmöglichkeit. Und so lernt dieser Graf Vardalek die ganze Familie kennen und findet recht schnell besonders Gefallen an Gabriel, dem jungen und attraktiven Sohn des Hauses. Mhm. Das Unheil nimmt seinen Lauf.
Oh ja, kann man sagen. Ja, was dann beim Hören des Hörspiels besonders im Gedächtnis blieb, ist es, dass es zum einen zeitweise sehr turbulent ist, gerade erstens in Minuten sind ja wahnsinnig turbulent, finde ich, und die Musik bleibt auch einem sehr im Ohr. Gerade der Soundtrack hat mir sehr gefallen und neben dem Hörspiel natürlich. Und war das von Anfang an für dich so klar, dass es turbulent sein muss und vor allem, dass die Musik so eine wichtige Rolle spielt?
Ja, tatsächlich. Also ich habe nach Musik Ausschau gehalten, weil ich beim Lesen der Erzählung schon eben gemerkt habe, wie wichtig das als Gestaltungselement für den Erik Steenbock gewesen ist. Weil diese Sachen, wenn die zusammen musizieren, das ist nicht von mir reingeschrieben, sondern das ist tatsächlich im Originaltext auch so vorgesehen, dass ich quasi über die Musikschiene, der Vampir spielt sehr gut Klavier und der junge Mann spielt Cello und die Gouvernante singt sehr schön, dass sich da quasi schon so eine Energie hochschaukelt bei denen. Und es war dann ganz wunderbar. Es sind ja so, also man denkt immer, es sind Zufälle, aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass da auf irgendeiner hohen Ebene jemand anders noch ein bisschen Regie mitführt. Ich habe durch einen Kollegen die Wietzke van Tongeren kennenlernen dürfen. Und das ist eine recht bekannte Musical-Darstellerin, also die viele tolle Produktionen gemacht hat, die zum Beispiel in der Uraufführung von dem Musical Rebecca die Hauptrolle gemacht hat, also die den Charakter, der Ich heißt, also die namenlose junge Heldin der ganzen Sache und vieles andere auch. Und ich suchte einfach jemanden, der glaubhaft einen flämisch oder niederländischen Akzent gepaart mit einem französischen Akzent sprechen kann. Und es war natürlich das Wunderbare, dass die Wietzke van Tongeren natürlich als Musical-Darstellerin auch unglaublich gut singen kann. Und so gab es das eine, das andere. Und ich stolperte in unserem großen Musikarchiv, was wir für die Hörspiele heranziehen, über einen Ordner, den ich irgendwie seit vielen Jahren übersehen hatte. Und da waren also diese Musikstücke drin, die also perfekt gepasst haben von der Emotion der Musik und einfach auch zu dem, was ich mir so vorgestellt hatte, wie das dann klingen sollte. Und Wietzke van Tongeren hat dann unglaublich toll zu diesem vorhandenen Musikstück gesungen. Und ich denke, das ist eine der vielen Gänsehautstellen in diesem Hörspiel.
Ist es auf jeden Fall, ja. Ja, unsere Zeit neigt sich schon dem Ende, aber natürlich wollen wir jetzt noch verraten, wo man denn die Hörspiele erwerben kann. Eigentlich fast überall, oder?
Ja, tatsächlich. Also es ist bestellbar in jeder Buchhandlung, es ist bestellbar bei jedem Online-Händler und besonders beliebt im Moment natürlich auch in jedem Streaming-Portal und als Download und so weiter. Also wenn man da genaueres wissen möchte, geht man am besten auf unsere Homepage, das ist www.titania-medien.de und da gibt es dann direkt eine Linkliste zu allen möglichen Anbietern, aus denen man dann auswählen kann, ob man die CD haben möchte oder ob man es eben digital direkt hören möchte. Das ist mit wenigen Klicks zu machen.
Ja, und das Schöne ist, unsere Hörerinnen und Hörer können ja jetzt von jedem Hörspiel eine CD gewinnen. Insgesamt haben wir von jedem Hörspiel 3 Exemplare. Und dazu gibt es eine Frage natürlich. Schreibt uns vor allem bis zum Sonntag, 9. Mai, also jetzt am Sonntag 2021, eine E-Mail an gewinnspiel@schwulewelle.de. Gewinnspiel@schwulewelle.de. Und die Frage ist, mal sehen, wer gut aufgepasst hat, in was für eine Rolle ist Marc Gruppe in dem Hörspiel Bisclavré zu hören? Damit es nicht ganz so schwer ist, gebe ich mal 4 Möglichkeiten vor. War es A, der Kutscher? War es B, der Totengräber? War es C, der Folterknecht? Oder war es D, der Pfarrer? Also nochmal A, Kutscher, B, Totengräber, C, Folterknecht, D, Pfarrer, die richtige Antwort schreiben an gewinnspiel@spulewelle.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir 3 CDs von Bisclavré und 3 von Eine wahre Vampirgeschichte. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Jetzt haben wir noch eine Minute, ganz kurz noch, aber was für Pläne hast du in der nächsten Zeit? Gibt es einige neue Projekte schon?
Ach du, wir sind an allen möglichen Themen dran. Es entsteht ein neues Sherlock-Holmes-Hörspiel zurzeit und wir bereiten im Moment einen Zweiteiler fürs Gruselkabinett vor, was in einem schottischen Schloss spielt. Auch ein historischer Spukfall, den ich da verarbeiten darf. Und wir haben ganz neu im Programm Grimms Märchen als sehr opulente Vertonung. Da sind bis jetzt 2 Folgen erschienen. Die 3. ist aber auch bereits fertig und wir arbeiten schon an der 4. Folge, die mit Schneewittchen beginnt. Da sind immer 3 Grimms Märchen auf einer CD drauf. Und wer da märchenaffin ist, sollte vielleicht auch da mal reinhören. Kann man auf unserer Homepage, aber wie gesagt, die ersten beiden Folgen stehen auch überall, wo man gestreamte Hörspiele hören kann.
Ja, die Projekte gehen nicht aus, auf jeden Fall. Wir müssen weiter im Kontakt bleiben. Ja, Marc, vielen Dank, dass du heute Abend für uns Zeit gehabt hast und euch natürlich weiterhin viel Erfolg und natürlich gerade in der Corona-Zeit auch beste Gesundheit. Viele Grüße auch an den Stefan und ja, vielen Dank und noch einen schönen Abend für dich.
Auch vielen Dank. Ich danke euch, dass ich da sein durfte. Alles ja, Liebe für euch auch.
Ja, danke schön. Ihr seid gerne wieder. Ja, das war Marc Gruppe und ja, wir hören hier noch ein bisschen Musik. Das war schon wieder von uns für euch. Bleibt noch zu fragen, was wir nächste Woche an dieser Stelle zu hören werden, Alex.
Ja, es ist wieder ESC-Time. Ja, für Rotterdam ist es ja der zweite Anlauf der Eurovision Song Contest in den Niederlanden. Wirft seine Schatten voraus und ich werde natürlich wieder alles Wissenswerte und so die besten oder auch die schlimmsten Hits für euch präsentieren. Morgen eröffnet das Pressezentrum in Rotterdam und ich werde virtuell dabei sein. Das heißt, wir werden vielleicht auch ein paar interessante Insider-Sachen haben.
Okay, bin gespannt. Ja, die Schwule Welle hört ihr immer jeden Donnerstag um 19.30 Uhr sowie am darauffolgenden Freitag um 13.30 Uhr bei Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos CH. Jede Sendung ist danach für eine Woche in der Mediathek von rdl.de nachhör- und runterladbar.
Ja, und wir danken nochmal all unseren Gästen aus der heutigen Sendung und natürlich auch euch fürs Zuhören und Mitchatten.
Bis nächste Woche an der gleichen Stelle. Gute Nacht da draußen, wo immer ihr seid. Tschüss!
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.